Der Fall Aspik. Ich saß etwas zerzaust und mitgenommen auf einer Bank inmitten der kleinen Parkanlage in Stellingen und beantwortete die SMS von Kollege Rick Schaller, in der er mich fragte, warum er mich denn bitte sofort abholen solle und was zur Hölle ich in Stellingen machte mit Hashtag aufs Maul, Hashtag Fotzi Ebeling, Scheißehaufen Emoticon, danke. Das hochfrequente, panische Kreischen von Manuela verursachte immer noch ein leises Fiepen in meinen Ohren. Ich zündete mir eine Gauloise an, inhalierte tief und musste an unseren ersten gemeinsamen Röhrenfernseher denken. Wie oft lagen wir zusammen auf dem Sofa unter der muffigen Wolldecke. Sie schnarchte leise vor sich hin, ich seppte ein letztes Mal durch die karge TV-Landschaft. Dann Testbild, monotones Piepen, Sendeschluss. Wie eine lästige Schmeißfliege wedelte ich den emotionalen Anflug von Sehnsucht von mir, kramte in meiner Jackentasche nach dem Emergency-Flachmann und genehmigte mir einen kräftigen Schluck hochprozentigen. Den Rest des billigen Fusels schüttete ich auf meine blutigen Knöchel der rechten Faust. Hinter mir thronte ein riesiger nepalesischer Pagodentempel, inklusive künstlichem Wasserbassin und Löwenstatue. Vor mir lag ein neues Leben als hanseatischer Single, inklusive Anzeige und Hausverbot in Hagenbecks Tierpark. Das muss man auch erstmal schaffen, dachte ich. Hausverbot bei Familie Hagenbeck. Und ballte meine schmerzende Hand. Immerhin hatte wenigstens meine Suspendierung jetzt etwas Positives, denn mit Dienstwaffe hätte ich das Scheißhirn dieses schmierigen Typens wahrscheinlich im gesamten Flamingo-Gehege verteilt. Der koksweiße Opel Ascona mit meinen Kollegen Hanne Sommer und Rick Schaller hielt mit quietschendem Reifen vor Hamburgs beliebten Tierpark. Hanne stieg aus und schaute besorgt auf mich herab.
Blaulicht?
Blickte ich fragend zu ihr auf. Rick rückte den Halfter seiner Walter P99 zurecht und grinste.
Du hast Danke in deiner SMS geschrieben. Da haben wir uns dann doch etwas Sorgen gemacht. Willst du noch eine Runde Pony reiten oder können wir los?
Ich stand auf und schnippte die Kippe in Richtung Eingang.
Ich hab Hausverbot. Lass mal abkacken hier.
Hanne öffnete mir die Autotür.
Hausverbot bei Hagenbecks Tierpark?
Fragte sie überzogen beeindruckt.
Na, das muss man auch erstmal schaffen.
Ich stieg auf den Rücksitz des Wagens. Rick warf mir seine Schachtel Kippen nach hinten und fuhr los.
Nanu, erzähl mal.
Dass die Beziehung zwischen mir und meiner Verlobten Manu alles andere als der Himmel auf Erden war, brauchte ich den beiden nicht zu erzählen. Die Liebe ist kein Streichelzoo. Das wusste Manuela Ebeling, Klammer auf 37, Klammer zu, als Tierpflegerin im Elefantengehege bei Hagenbecks nur zu gut. Was ich meinen beiden Kollegen aber berichtete, war, dass ich seit geraumer Zeit meine Verlobte observierte. Vor 2 Tagen hatten sich die nächtlichen Überstunden dann bezahlt gemacht und die Gewissheit schlug mir mit einem harten Fausthieb mitten ins Gesicht. Sie riss mich aus meinem hysterischen Lachkoma.
Nennen Sie 3 Dinge, die Sie mit auf eine einsame Insel nehmen würden.
Die beiden leblosen Körper der in unserem Renault Clio kopulierenden Personen und einen Spaten.
Es dauerte keine 24 Stunden und ich hatte die Personalien des männlichen Coitus Individuum. Ingo Hartmann, 35 Jahre, wohnhaft in Eimsbüttel, 3 Punkte in Flensburg wegen Trunkenheit am Steuer, Restaurantleiter der Flamingo Lodge in Hagenbecks Tierpark. War ja klar, Manu vögelte ihren Kollegen. Sie war ausgezogen, wahrscheinlich zu ihm, und ging nicht ans Handy. Ich war depressiv, restalkoholisiert und suspendiert. Also fuhr ich zum Tierpark und stellte Manu vor versammeltem Elefantenrudel zur Rede. So richtig eskalierte die Situation eigentlich erst, als Flamingo Ingo sich zu uns gesellte und der Meinung war, wir sollen uns doch bitte erstmal alle beruhigen.
Stellen Sie sich vor, Sie sind im Besitz einer Zeitmaschine. Wohin würde die Reise gehen?
Ingos Geburt!
Meine Frage, ob er ähnlich behangen sei wie Elefantenbulle Timbo, denn ansonsten könne ich mir diesen in Buntfaltenhose gebügelten sexuellen Ausfallschritt nicht erklären, beantwortete Manu augenrollend und Ingo mit:
Roy, ich weiß, das ist jetzt alles nicht einfach für dich, aber bäm, hatte die Pommesbudenfigur eine hängen.
Manu kreischte, Ingo wehrte sich, ich prügelte auf ihn ein. Manu brüllte, Ingo blutete, die Elefanten im Gehege wurden unruhig. Im Nebenareal erwachte Alpha-Tier Clarence aus dösendem Dschungelkönigsschlaf und gab brüllend zu verstehen, dass die Dickhäuter gepflegt die Fresse zu halten hätten, wenn der King Siesta hält. Worauf die Gazellen epileptisch in Todesangst ausschlugen und Tapirweibchen Nadine spontan einem Herzinfarkt erlag. Krönung des Ganzen war dann aber eigentlich erst die völlig aufgelöste Schulklasse der Jahrgangsstufe 5 der Gesamtschule Elmshorn, welche weinend im Tropenaquarium Zuflucht suchte. Der Rest der Geschichte, naja, Security, bla bla. Ach, lassen wir das. Ich kurbelte die Scheibe des Ascona herunter und schnippte die Kippe in den Fahrtwind.
Und? Was war bei euch so los?
Rick streckte schnappend seine Hand nach hinten. Ich gab ihm seine Schachtel Zigaretten zurück.
Das Tapirweibchen heißt Nadine?
Fragte er ungläubig.
Hieß,
bemerkte Hanne.
Hieß.
Ich beugte mich vom Rücksitz nach vorne.
Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt.
Hanne drehte sich zu mir um.
Sag mal, Roy, warum haben die dich eigentlich dieses Mal suspendiert? Ich dachte, du hättest Urlaub gehabt.
Rick drehte das Autoradio lauter.
Lass mal einen saufen, Leute. Der schlanke Roy ist wieder zu haben. Was geht ihr, Furzen?
3 Tage später war ich wieder im Dienst. Chief Bremer hatte mich zähneknirschend in sein Büro zitiert.
Da draußen laufen nur noch Irre rum. Die Presse sitzt mir im Nacken. Der Polizeipräsident macht mich jetzt stündlich zur Sau. Roy, ich würde mir eigentlich lieber einen rostigen Nagel ins Hirn rammen, als Sie hier wieder in meiner Abteilung zu wissen. Aber wir brauchen einfach jede Manpower,
sagte Bremer und schob mir meine Dienstwaffe und Ausweis über den Schreibtisch. Manpower, dachte ich. Na, wenn das Hanne hört.
Und als Wiedergutmachung für Ihre letzte Scheißaktion?
Er nahm die oberste Akte von dem riesigen Stapel und knallte sie mir entgegen.
Kriegen Sie den beschissensten Fall. Ganz frisch reingekommen.
Bremer grinste.
Ich bin ja nicht nachtragend. Viel Spaß und herzlich willkommen zurück in der Ballerburg.
Ich füllte meine Moin-Moin-Tasse randvoll mit Kaffee, ließ mich in meinen Bürostuhl fallen und öffnete die Mappe. Aktenzeichen 081016, Aspeak. Aspeak? Ich nahm einen kräftigen Schluck, blätterte auf die nächste Seite, blickte auf die Fotos, prustete die kolonianische Röstung über die Unterlagen und stand 15 Minuten später neben Professor Dr. Klaus Kollert in der Gerichtsmedizin.
Hoi, ich dachte, du wärst...
Der Doc reichte mir die Hand.
Ich freue mich auch, dich zu sehen, Klaus.
Ich deutete auf den Obduktionstisch, um den Kollert 2 Heizpilze aufgestellt hatte, die rot schimmernd vor sich hin brüteten. Es stank erbärmlich.
Ja, sorry, aber schneller bekomme ich das hier einfach nicht aufgetaut.
Er reichte mir etwas Wabrup für die Nase.
Dann wollen wir mal.
Collard lüftete das durchtränkte grüne Laken.
Voila! Einmal Mensch in Aspic. Dazu empfehle ich einen zartfruchtigen Chardonnay aus Südfrankreich oder diese Schale hier, falls dir schlecht wird.
Ich blickte auf einen nackten Körper, der in einem tiefgefrorenen dicken Klotz aus einer geleeartigen, undurchsichtigen Masse steckte. Der Professor rückte einen der Heizpilze näher an den Tisch. Ich piekste mit einem Kugelschreiber in die kristallisierte Eishülle.
Ja, man erkennt ja so gar nichts, ne? Irgendwie wie so Klofensterglas. Wissen wir schon, wer der Tote ist?
Fragte ich angewidert. Collard deutete auf die glühenden Heizer.
Ja, das brüte ich ja gerade aus. Komplett tiefgefroren, der Gute. Und dann noch in Gelatine verpackt. Das ist das. Wenn du Sülze versuchst einzufrieren, vergiss es. Das kristallisiert dir alles kaputt. Und bums, hast du wieder für die Tonne gekocht. Ja, also ich komme noch nicht an den Körper ran. Was ich aber sagen kann, männlich 1,86 und das meine ich hier zu erkennen, kann aber auch Schlick oder Dreck sein. Jemand hat ihm das Auge entfernt.
Ich ging um den Tisch herum.
Beide Augen oder nur das hier?
Der Professor schaute mich an.
Hellsehen kann ich nun wirklich nicht. Wenn du mir die andere Hälfte von ihm bringst, kann ich dir das gerne beantworten.
Ich nahm mir ein Vergrößerungsglas und untersuchte die Kanten der gefrorenen Hülle.
Sauber, genau in der Körpermitte durchtrennt. Wie bekommt man so einen Brocken in zwei Hälften?
Ich drehte mich zum Doc um, der plötzlich mit Bauarbeiterhandschuhen und einem großen Sägeblatt in den Händen hinter mir stand.
Kreissäge, ganz klar. Hier.
Er hielt das Sägeblatt an die Schnittkante.
Siehst du hier, am Brustbein? Das Schnittmuster der Sägezähne.
Anders hätte ich das auch nicht gemacht.
Ich sah Collard überrascht an.
Wieso hast du hier ein Sägeblatt?
Er grinste.
Wieso liegt hier Stroh?
Ich wischte mir das Wigwabrupp aus den Nasenlöchern.
Wenn du mehr weißt, ruf mich an, ja?
Der Professor wandte sich einem zweiten Obduktionstisch mit einer weiteren Leiche zu und inspizierte eine Fusselbürste bedächtig im Neonlicht.
Ja, ich denke, morgen früh müsste die Sülze servierfertig sein. Ach, Roy?
Er hielt die Bürste in meine Richtung und rollte ein Stück des Klebepapiers ab.
Meinst du, du könntest damit jemanden totschlagen?
Ich blickte irritiert zum Doc.
Aber meinst du, du bräuchtest mal Urlaub?
Collard zuckte gleichgültig mit den Achseln. Und fusselte summend seinen Kittel ab. Vor dem Präsidium atmete ich die frische Luft ein und sortierte meine Gedanken. Wie kommt man darauf, einen Menschen in Aspik einzulegen und zu zersägen? Rache? Fetisch? War das Opfer bereits tot oder starb er während der Prozedur? Alles deutete für mich auf einen männlichen Täter hin. Alleine so einen Klotz durch die Gegend zu kutschieren und dann noch mit einer Kreissäge zu zerteilen, das passte irgendwie nicht zu einer Frau. Ich beobachtete beiläufig von weitem Kollege Rick Schaller, der etwas abgehetzt und außer Atem diverse TV-Geräte in seinen Kofferraum lud. Warum zersäge ich dich in zwei Hälften? Ich nahm einen tiefen Zug Sauerstoff. Rick hielt einen der Flatscreens, überlegte, drehte ihn in 90-Grad-Winkel, fluchte, drehte ihn horizontal und fand dann Tetris-gleich eine passende Lücke im überfüllten Kofferraum. Ich atmete aus. Damit ich dich besser transportieren kann. Na klar. Ich deutete kurz mit erhobenem Like-Daumen auf Rick, um ihm, unwissend, dass er mir gerade bei meinen Überlegungen geholfen hatte, zu danken. Der wischte sich den Schweiß von der Stirn, formte ein Victory-Zeichen, hielt die beiden Finger vor seinen Mund und ließ die Zunge vor und zurück schnellen. Dann widmete er sich wieder seinem Auto. Warum versenke ich die eine Hälfte im Hafenbecken? Was habe ich mit der anderen Hälfte vor? Souvenir? Warum mache ich mir überhaupt die ganze Mühe, um dann die 90-Kilo-Sülze im Hafen zu versenken? Chief Bremer kam aus dem Gebäude und stieg in seinen Wagen. Rick knallte seinen Kofferraum zu und blickte sich hektisch um. Weil ich die Scheiße loswerden muss. Weil irgendetwas schiefgelaufen ist und weil ich ein bisschen dämlich bin, denke ich, dass der Eisklotz wie die Titanic auf dem Grund sinkt und die Fische den Rest erledigen. Dann stehe ich da, lasse einen meiner mühevoll zubereiteten Gourmet-Happen über die Hafenkante gleiten. Das Ding geht unter, ich drehe mich um, will zum Auto die zweite Hälfte holen. Nee, Transporter. Ich fahre einen Transporter. Und blub taucht Sülzkotelett Nummer 1 wieder auf und wackelt wie Treibgut übers Wasser. Nee, ne, denke ich dann. Wie scheiße ist das denn jetzt? Ich gerate vollends in Panik, blicke auf den schwimmenden halben Aal im Gelee, dann zum Transporter und rase davon. Ich bin definitiv kein Profi. Eher ein kleiner Vollidiot. Rick stand plötzlich neben mir.
Genau das habe ich dir doch schon 1000 Mal gesagt. Sag mal, was stehst du hier eigentlich rum und führst Selbstgespräche?
Er zeigte zum Opel Ascona.
Übrigens, 1A Hehlerware. Kannst du nix sagen. Du brauchst nicht zufällig einen neuen Fernseher. Was? Nein.
Rick legte die Hand auf meine Schulter.
Alter Roy, so gefällt's mir gar nicht. Wir gehen heute Abend mal feiern. Party. Du musst mal wieder raus. Und da Leute. Hanne nehmen wir auch mit und ihre kleine, süße Assistentin da. Wie heißt die noch?
Ich verzog das Gesicht.
Becky?
Rick machte eine Stoßbewegung.
Becky, ja genau, oh, die finde ich ja heiß. Und für dich finden wir auch noch was.
Ich kramte nach meinen Zigaretten.
Ach, ich weiß nicht, Rick. Ach, diese ganze Scheiße da mit Manu. Mir ist echt nicht nach Feiern. Und Frauen? Oh nee, lass mal.
Rick buffte mir mit der Faust in die Seite.
Ich hol dich nachher ab und keine Widerworte. Roy, und rasier dich mal wieder.
Am nächsten Morgen lehnte ich etwas zittrig am Kopierer und scrollte durch die Kontakte meines Handys.
Götz, Gregor Festnetz, Gurki, Gina S., Gasthaus Venushügel, Grüner Jäger in Klammern Lutz, Glockenlola, Gerrit. Na Mist, keine Gabirella. Sag mal, Rick, wo kamen die jetzt nochmal her? Was macht die?
Rick saß zerknittert am Schreibtisch gegenüber und warf eine Aspirin direkt in seinen Kaffee.
Rick, die musst du kauen, ne?
Bemerkte ich und stellte das Fenster auf Kipp. Rick leerte den Becher in einem Zug und zerbiss die Tablette.
Ja, bla bla. Was? Wer? Von wem redest du zur Hölle?
Ich setzte neuen Kaffee auf.
Die von der Party gestern. Lange, braune, gelockte Haare. Schlankes, herzliches Lachen. Schlank, herzliches Lachen. Ach, ist ja auch...
Rick massierte seine Schläfen.
Ach, du meinst Gabriella, die Freundin von Hanne. Was ist mit der?
Ich schüttete mir neuen Kaffee ein.
Das frag ich ja dich, Gabirella.
Ich glaube, ich hab ganz schön Scheiße auf der Party gelabert. Aber, naja, also dieses Lachen, also die hatte was.
Rick schob mir seinen Becher entgegen.
Roy, ich hab doch gesagt, du musst mal unter Leute. Mach die Kleine klar, Mann. Umso schneller kommst du auch vom Manu weg. Mann, hab ich einen Schädel.
Ich schüttete Rick neuen Kaffee in die Miami-Weißtasse und schaute auf mein Handy.
Oh, scheiße, ey. Ich hätte echt gedacht, wir haben unsere Nummern ausgetauscht.
Rick verdrehte die Augen.
Mensch, dann ruf doch Ahan. Rick, ich hab ihre Nummer nicht. Sag mal, wie breit bist du eigentlich noch?
Rick nahm eine Aspirin, steckte sie sich in den Mund und kaute überzogen auf der Tablette.
Dann frag halt Hanne. Die wird ihre Nummer ja haben.
Ich blickte auf die Uhr.
Ja, wo steckt die eigentlich? Liegt die noch in Sauer oder was?
Mein Telefon klingelte. Professor Kollack war dran.
Roy,
bitte zu Tisch.
Der halbe Leichnam war komplett aufgetaut. Kollat hatte ihn mit der flachen Seite der Schnittkante auf dem Obduktionstisch gelegt. Ein skurriler Anblick. Als würde der Tote auf der Seite liegend durch den Tisch abtauchen. Da mir noch etwas Blümmerand vom Sambuka der letzten Nacht war, wendete ich mich dezent vom Tisch ab.
Moin Roy! Oha, du riechst ja wie eine ganze Schnapsfabrik.
Er schmierte sich etwas Wigwabrup unter die Nase und verdeckte den Toten wieder mit einem Laken.
Nicht, dass du mir ja auch noch wegklappst. Also,
begann er,
das Opfer wurde betäubt. Im Blut habe ich Spuren von Etorphin gefunden. Das benutzt man eigentlich nur in der Tiermedizin. Die Dosierung hätte einen Elefanten ins Koma versetzt. Das hat sein Herz dann wohl leider nicht überstanden. Das Auge wurde ihm übrigens vor dem Ableben entfernt. Willst du wissen, wie ich das herausgefunden habe?
Ich schaute auf das grüne Laken.
Nein, danke, Klaus.
Der Doc machte einen Schmollmund.
Schade.
Aber du könntest mir was zum Todeszeitpunkt erzählen.
Kollat zog seine Augenbrauen nach oben.
Es war eine laue, warme Sommernacht im September. Ungefähr so lauwarm wie mein Kaffee jetzt.
Er steckte den Finger in seine Tasse und leckte ihn ab.
27. September, 23.12 Uhr. Ach Mensch, Roy, der Kerl hier lag tiefgefroren in Glibber gekocht im Hafenbecken. Also zumindest ein Teil von ihm. Wie soll ich das denn noch rausfinden? Wir sind hier doch nicht bei der ARD.
Kollat fuhr fort.
Aber ich kann dir was zur Identität des Toten sagen.
Er warf mir eine dünne Akte entgegen. Ich blätterte den Bericht durch und stockte. Ach du Scheiße. Chief Bremer brüllte mich nicht an. Vielmehr zischte er wie ein Wasserkessel, den man vergessen hatte vom Herd zu nehmen.
Und wie bitte erkläre ich das der Presse? Was sage ich zum Beispiel dem Polizeipräsidenten?
Ich legte meine Dienstwaffe und Ausweis auf Bremers Schreibtisch.
Dass ich es nicht war.
Der Chief nickte.
Dass ich da selbst noch nicht drauf gekommen bin. Nur kurz für die Akte. Wegen ihrem Alibi, das sie entlastet für die Tatzeit.
Er stand auf und knallte die Akte auf den Tisch.
Weil hier drin gibt's nämlich keine Tatzeit. Und Sie, lieber Roy, sind der Einzige, der noch vor wenigen Tagen vor einer kompletten Schulklasse wie wild auf Herrn Hartmann eingeprügelt hat. Es liegt sogar eine Anzeige gegen Sie vor.
Bremer nahm ein Fahrt auf.
Und ein paar Tage später wird Hartmann derart präpariert aus dem Hafen gefischt. Erklären Sie mir das.
Ich blickte starr zur Wand.
Das kann ich nicht, Chef. Ich sag doch, das ist hier die totale Ballerburg. Roy, Sie wissen, was jetzt kommt? Ich muss Sie in Untersuchungshaft nehmen.
2 Tage später löste sich der Fall wieder Eisklotz unter Kollats Heizpilzen fast von alleine auf und ich war wieder auf freiem Fuß. Die Akte las sich wie ein haarsträubender Roman eines Autoren auf Crystal Meth, aber alles, was dort drin stand, war genau so geschehen. Manu lag nach einem Nervenzusammenbruch auf der Stationären, was mir ziemlich am Arsch vorbeiging. Gabi Reller hingegen hatte mich angerufen und nach einem Date gefragt. Wir saßen auf einer Bank am Anleger Fischmarkt, tranken ein Bierchen und blickten über die Elbe. Sie haute mir mit der Hand auf den Oberschenkel.
Jetzt erzähl doch mal die ganze Geschichte. Was in der Mopo stand, klang ja schon total verrückt.
Ich nahm einen Schluck Bier.
Ach, Gabi, das glaubst du mir eh nicht.
Sie blickte mit ernster Miene in mein Gesicht.
Roy?
Ich nahm noch einen kräftigen Hieb aus der Flasche.
Also, pass auf.
Dieser Tierpfleger aus dem Flachlandgehege, der hatte das ganze Spektakel zwischen Manu, mir und Ingo beobachtet. So,
Nachdem ich mit dem Hartmann fertig war, hatte er ihn sich später alleine nochmal vorgenommen. Das Ganze ist dann etwas außer Kontrolle geraten. Der Pfleger ist komplett ausgerastet. Der hat dem Hartmann seine eigenen Daumen in die Augenhöhlen gedrückt.
Für Nadine! Hat er dabei immer gebrüllt. Für Nadine!
Gabi verschluckte sich am Bier und verzog das Gesicht.
Oh, ey, Alter, wieso das denn?
Ich hob den Zeigefinger.
Na, wegen Tapir-Weibchen Nadine. Die ist doch am Herzinfarkt verreckt, als wir da den halben Zoo in Panik versetzt haben. Und er gab Hartmann die Schuld an der ganzen Misere.
Gabi zog die Stirn in Falten.
Hä? So ganz komme ich da jetzt nicht mit. Ja, ist auch ganz schön krank, die Nummer. Also, der Pfleger hat das Tapirweibchen von Geburt an mit der Flasche zu Hause aufgezogen, weil das wurde von seiner Mutter abgestoßen. Wie sich später herausstellte, er mehr oder weniger auch, weil die war blind. Also Nadine, nicht die Mutter. Kannst du mir folgen? Als er merkte, dass Hartmann halb tot war, hat er ihm aus Panik dann noch die Elefantenbetäubung reingejagt. Und gute Nacht, Ingo. So, wohin mit der Leiche? Die Eisbären kriegen wohl öfter mal ihren Fraß in Gelee tiefgefroren als Eishappen zum Spielen, damit die da nicht irgendwie eingehen vor Langeweile. Und jetzt, als würde sich das alles noch nicht schon total bescheuert genug anhören, geht er bei und macht also Ingo in Aspik. Nachdem er den halben Hartmann portioniert hatte, Kühltruhe voll. Kein Witz. Ergo, die andere Hälfte am Stück ab ins Hafenbecken.
Gabi hatte ihre Stimme wieder.
Was für ein Typ. Aber wie sind deine Kollegen dann auf ihn gekommen?
Ich zeigte auf eine Plastikflasche, die auf dem Wasser wippte.
Zwei Besucher haben im Eisbärgehege beobachtet, wie Lars mit einem halb aufgetauten Eisklotz im Wasser rumtollte, aus dem die Finger einer Hand ragten. Dann kam eins zum anderen. Der Typ hat sofort alles gestanden.
Gabi stellte ihre leere Flasche auf den Boden.
Abgefahren. Mensch in Aspik. Mein Vater hatte ja auch mal so einen.
Ich blickte Gabi fragend an.
Wie? Na, diese kleinen Autos von Messerschmitt aus den 60ern, wo nur eine Person reinpasst, mit so einer Plexiglashaube als Dach. Die hat man doch so genannt. Oder auch, Schneewittchensack. Wusstest du das nicht? Sag mal, was ermittelst du eigentlich den ganzen Tag da auf der Arbeit?
Wir standen auf und gingen in Richtung Landungsbrücken. Gabriella nahm meine Hand.
Wart mal, ich weiß sogar noch den Werbespruch. Den hat mein Vater immer getrellert. Warte. Die Straßen werden immer voller. Fahr Messerschmitt Kabinenroller.
Ich zog Gabi an mich, strich ihr das Haar aus dem Gesicht und gab ihr einen langen Kuss.
Sie hörten Die Peitsche des Gesetzes, Episode 5, der Fall Aspik, aus der Serie Cool Detectives, von und mit Kommissar Roy Blanknabel. Story von Jean Coppens. Titelmelodie von Jean Coppens. Aufnahme, Mischung und Geräusche Sebastian Marx.